Es ist schon einige Zeit her, einige werden das von euch noch wissen, dass man West-Berlin nur über eine Transitstrecke erreichen konnte. Also nach stundenlanger Autofahrt durch ein fremdes Territorium erreichte man schließlich West-Berlin und war dann wieder im Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland. Berlin war eine sogenannte Enklave. Das heißt, das eigene Land wurde von einem anderen Staatsgebiet umschlossen. Berlin war ein Stück Bundesrepublik mitten in einem anderen Staat. Und wenn es heute Morgen um den Kolosserbrief geht, um das dritte Kapitel, in dem wir ja unterwegs sind, dann geht es auch um so eine Enklave. Mein Leben soll eine Enklave sein, mitten in einer Welt, die nach unbiblischen Grundsätzen lebt. Und durch mein Leben soll deutlich werden, hier beginnt ein anderer Herrschaftsbereich. Hier hat ein anderer Herr das Sagen. Und deshalb habe ich meine Predigt überschrieben mit dem Satz, so kommt ein Stück Himmel auf die Erde. So kommt ein Stück Himmel auf die Erde. Man könnte auch sagen, so lebe ich als Enklave Gottes mitten in einer gottlosen Welt. Denn so kommt ein Stück Himmel eben auf die Erde. Und wie das möglich ist, wie ein Stück Himmel auf die Erde kommt, das beantwortet Paulus in Kolosser 3. Und da schauen wir uns die ersten Verse an, Kolosser 3 ab Vers 1. Da sagt Paulus, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch unbeschnitten sein, Barbar, Güte, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib. Und seid dankbar. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott, dem Vater, Dank durch ihn. Soweit der Text aus dem Kolosserbrief. In den ersten vier Versen sagt Paulus, blicke beständig auf das Ziel. Dann in den Versen 5 bis 11 sagt er, sei der Sünde gegenüber nicht labil. Und das, was wir uns später noch anschauen werden, Vers 12 bis 17, Paulus sagt, lebe einen neuen Lebensstil. Das ist also meine Dreiergliederung. Zunächst einmal blicke beständig auf das Ziel, sei der Sünde gegenüber nicht labil und lebe einen neuen Lebensstil. Also wie kommt jetzt in mein Leben ein Stück Himmel auf diese Erde? Das ist zunächst mal die Frage. Die erste Antwort von Paulus heißt, blicke beständig auf das Ziel. Dieser ganze Abschnitt macht deutlich, Christsein ist nicht etwas Theoretisches. Dass ich irgendetwas im Kopf habe und sage, gut, ich folge irgendeinem Glaubensgrundsatz und das ist Christsein. Nein, Christsein ist etwas sehr Praktisches. An der Seite des Herrn Jesus wird sich mein Leben verändern. Das ist die ganz normale Auswirkung, wenn ich mit Jesus unterwegs bin. Mit meiner Bekehrung zum Herrn Jesus kommt eine ganz neue Dimension in mein Leben hinein. Eine Dimension, die ich bis dahin überhaupt nicht gekannt habe. Vorher habe ich geglaubt, diese Welt ist alles, was es gibt. Ich habe mein Leben nur am Sichtbaren ausgerichtet. Meine Ziele waren nur auf dieses Leben fixiert. Alles hat sich um meinen Egoismus gedreht. Und jetzt tritt Jesus in mein Leben. Und damit habe ich ein neues Ziel. Mein Ziel ist, mit Jesus die Ewigkeit bei ihm zu verbringen, auch wenn ich den Himmel jetzt eben noch nicht sehe. Manchmal geht es mir persönlich so, ich schaue dann in die Wolken und ich sage, Herr, bisschen weiter noch als die Wolken, da ist meine Heimat. Ich freue mich drauf, dich dort zu sehen. Und damit habe ich natürlich eine ganz neue Dimension in meinem Leben, die so anders ist als die Dimension meiner Zeitgenossen. Der unsichtbare Herr und der unsichtbare Himmel spielen eine ganz wesentliche Rolle in meinem Leben. Wenn ich mich nachts im Wald verlaufen habe und ich schaue dann bei sternklarer Nacht in den Himmel und ich suche den Polarstern, dann könnte es sein, dass ich weiß, in welche Richtung ich laufen sollte, weil ich da nicht so fit bin in der Sternkunde. Aber das heißt, der Blick nach oben macht meinen Weg hier unten auf der Erde sicher. Und das ist im Grunde genommen, was Paulus hier sagt. Der Blick nach oben lässt mich sicher meinen Weg durch diese Zeit gehen. Wenn ich nach oben blicke, dann begreife ich, diese Erde ist nicht das Letzte. Und sie ist auch nicht das Wichtigste. Das Wichtigste kommt erst dann, wenn man den Sargdeckel über meiner Leiche schließt. Dann werde ich nämlich Jesus sehen. Dann sehe ich den Herrn, der mir eine Beziehung zu sich geschenkt hat. Der mir gezeigt hat, du, ich habe mein Leben für dich gelassen. Ich habe dich von ganzem Herzen lieb. Ich habe dich so lieb, wie dich niemand auf dieser Welt lieben kann. Und Paulus sagt in unserem Text, sinne, also wir würden sagen, denke darüber nach, was droben ist. Denk nicht über das nach, was auf dieser Erde ist. Halt dich nicht an dem fest, was auf dieser Erde ist. Wenn ich auf das Ziel blicke, dann halte ich manche Schwierigkeiten in meinem Leben besser aus. Dann weiß ich, die gehören auf meinem Weg mit Jesus einfach dazu. So wie es dazugehört, dass ein Sportler, der sich darauf vorbereitet, in Rio zu sein, jeden Tag Stunden in der Sporthalle verbringt. Das macht ihm auch nicht immer Spaß. Aber er hat ein Ziel im Auge und er sagt, weil ich dieses Ziel im Auge habe, deswegen bin ich bereit, mich einzusetzen. Das versucht Paulus deutlich zu machen. Verliere das Ziel nicht aus dem Auge. Halte dich nicht an dem fest, was du im Alltag immer siehst, sondern schau auf das Ziel und dieses Ziel gibt dir Motivation, mit Jesus weiterzugehen. Wenn ich auf das Ziel schaue, dann begreife ich, es wird einen Tag geben, an dem ist alles vorbei. Einen Tag, an dem ich vor Jesus stehen werde und die Bibel sagt, Gott wird jede Träne abwischen. Es lohnt sich, auf diesen Tag zuzugehen und es lohnt sich, weil ich diesen Tag im Blick habe, auch manchen Druck jetzt auszuhalten. Das Ziel motiviert mich. Im Himmel werde ich eine vollkommene Erlösung erleben. Aber schon hier auf dieser Erde will Gott mich gebrauchen, um meinen Zeitgenossen eine Ahnung davon zu geben, wie ist das denn, unter der Herrschaft dieses Herrn zu leben, eine Enklave Gottes in dieser gefallenen Welt zu sein, ein Stück Himmel auf diese Erde zu bringen. Das ist möglich, weil ich mit Jesus auferweckt worden bin, sagt Paulus in Vers 1. Ich bin gestorben und mein Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Das können wir zur Kenntnis nehmen, wir können es nicht in der Tiefe verstehen. Aber wir dürfen begreifen, das sind Tatsachen, die hat Gott geschaffen. Das ist so, als wenn er einen Zettel genommen hätte, auf dem eben ich steht und ihn gefaltet hat und dann hat er diesen Zettel in die Bibel hineingelegt. So, jetzt ist er drin. Und das, was mit der Bibel passiert, passiert automatisch mit diesem Zettel. Wir drücken das in der Taufe aus, indem wir sagen, diese Bibel, sie geht ins Wasser, dann geht auch der Zettel ins Wasser. Diese Bibel, sie ist wieder aus dem Wasser draußen, dann ist dieser Zettel auch wieder draußen. Mein Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Es ist dort hineingelegt worden. Und das, was Jesus erlebt hat, da wo er für mich starb, hat er mich mit ans Kreuz genommen. Das kann ich nicht im Einzelnen erklären. Aber ich darf verstehen, dass Gott es in seinem Wort so sagt. Und darum geht es Paulus vor allen Dingen in den Versen 3 bis 4. Er sagt, ihr seid mitgestorben. Das ist Vergangenheit. Als der Herr Jesus am Kreuz starb, weil ich der Zettel in der Bibel bin, deswegen bin ich mitgestorben. Das sagt Gott mir zu, das habe ich mir nicht ausgedacht. Und deshalb ist mein Leben mit Christus verborgen, sagt Paulus hier. Das ist nicht mehr Vergangenheit, das ist Gegenwart. Das heißt, man sieht äußerlich immer noch den alten Thomas. Aber da gibt es ein Leben, das war vorher nicht da. Dieses Leben, das ist jetzt in ihm drin. Und Paulus sagt hier, es ist ein verborgenes Leben. Ich kann es nicht sehen, so wie du den Zettel in der Bibel jetzt nicht sehen kannst. Das haben wir schon, wenn ihr euch erinnert, in Kolosser 1, Vers 27 gelernt. Da heißt es, Christus in mir, genau der gleiche Gedanke, ist die einzige Hoffnung, um ein Leben zu führen, das Gottes Größe auf dieser Erde sichtbar macht. Er in mir. Wenn ein Fußballspieler sehr erfolgreich ist, dann sieht man einige Kinder und einige Teens oder viele Teens in seinem Trikot herumlaufen. Ja, also da gibt's verschiedene Namen. Ich habe jetzt mal den genommen vom Ronaldo hier, ja. Also den zieht man dann an, das Shirt zieht man an, Ronaldo. Also wenn ihr ein bisschen selbstverliebt seid und so, dann nehmt ihr den und sonst nehmt ihr den Messi oder den Lewandowski oder was weiß ich. Ich habe jetzt mal den Ronaldo hier. Aber dadurch, dass ich dieses Shirt trage, kann ich noch nicht Fußball spielen wie Ronaldo. Also das wäre super, wenn ich das könnte. Ich ziehe nur das Shirt an und klasse, ich kann genauso Fußball spielen wie er. Der einzige würdige Träger dieses Trikots, der so Fußball spielen kann, wie das da hinten drauf steht, ist Ronaldo selbst. Wenn er dieses Shirt anzieht, dann kann er logischerweise so Fußball spielen, wie Ronaldo das kann. Und wenn ich Christ bin, dann steht da nicht Ronaldo drauf, dann steht da was viel Besseres drauf. Dann steht da nämlich Christus drauf. Vielleicht ist es euch aufgefallen, in den ersten 4 Versen des Kolosserbriefes erwähnt Paulus 4-mal den Begriff Christus. Um deutlich zu machen, es geht um diesen Herrn. Aber wenn ich dieses Shirt trage und da steht Christus drauf, und der Thomas steckt drin, dann kann das nur schiefgehen. Ich kann das nicht leben, was da hinten drauf steht. Und es ist genau das Gleiche. Damit jemand das leben kann, was da drauf steht, Christus, muss er auch drinstecken. Ich selbst kann's nicht. Und das ist Gottes Lösung. Paulus nennt es hier, mein Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Ich bin nur das Shirt, wo Christus draufsteht, aber er ist das Leben in mir. Der Herr Jesus selber ist es. Er selbst lebt in mir sein Leben. In Vers 4, nachdem Paulus dann Vergangenheit und Gegenwart besprochen hat, spricht er in Vers 4 die Zukunft an. Er sagt, es wird einen Tag geben, an dem wird der Herr Jesus mein Leben sichtbar werden und ich mit ihm. Ein guter Parallelvers dazu ist zum Beispiel 2. Thessalonicher 1, Vers 10. Da heißt es, Jesus kommt, um an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht und in all denen bewundert zu werden, die geglaubt haben. In all denen bewundert zu werden, die geglaubt haben. Nicht die Leute werden bewundert, er wird bewundert. Und damit wird klar, er hat die ganze Zeit sein Leben durch mich gelebt. Und deswegen kann ein Stück Himmel auf dieser Erde sichtbar werden. Gott hat mir eine Stellung gegeben. Aber diese Stellung, die muss ich leben. Wenn ich eine Stellung bekomme, dann bekomme ich auch gewisse Rechte. Und wenn ich diese Rechte nicht in Anspruch nehme, dann nützen sie mir nichts. Du kannst es ja mal probieren, wenn du dich auf die Straße stellst und ein bisschen hektisch umherwinkst, ob dann die Autos anhalten. Viele werden das nicht tun. Wenn du aber eine Polizeiuniform anhast und du musst gar nicht mal hektisch winken, du musst einfach nur mal sagen, stopp, dann halten sie an. Das ist irgendwie ungerecht, oder? Da steht ein Polizist, der macht einfach so und ich mache so und die Autos halten nicht an. Woher kommt der Unterschied? Dieser Mann hat eine Stellung. Und mit dieser Stellung hat er Rechte bekommen. Und diese Rechte, die setzt er auch ein. Und auch hier im Kolosserbrief geht es darum, Gott hat mir eine Stellung gegeben und er hat mir Rechte gegeben und diese Rechte kann ich in Anspruch nehmen, damit ein Stück Himmel auf diese Erde kommt und damit Gott dadurch geehrt wird. Das ist ja das Ziel, warum ein Stück Himmel auf diese Erde kommen soll, damit auch meine Zeitgenossen die Sehnsucht bekommen, hey, ich möchte auch jemand sein, der unter der Herrschaft dieses Gottes steht. Und deswegen heißt meine zweite Überschrift, sei der Sünde gegenüber nicht labil. Sei der Sünde gegenüber nicht labil. Ich kann meine Hand der Sünde gegenüber heben und ich kann sagen, stopp. Das ist die Stellung, das ist das Recht, das Gott mir gegeben hat. Paulus erklärt es hier am Beispiel einer Umkleidekabine. Er sagt in Vers 8, lege ab. Also zieh deine alten Kleider aus. Und Paulus nennt diese alten Kleider in Vers 5, eure Glieder, die auf der Erde sind. Und in Vers 9, den alten Menschen mit seinen Handlungen. Klar ist auch, die sündigen Einstellungen, von denen Paulus hier redet, das war nicht der Alltag der Kolosser. Das macht Vers 7 sehr deutlich. Da sagt Paulus, ihr seid darin gewandelt. Ihr lebtet in diesen Dingen. Das ist also Vergangenheit. Es war nicht etwas, was sie jeden Tag lebten, was fahrplanmäßig in ihrem Leben dran war. Dann fragst du dich, sag mal, warum erwähnt der Paulus das dann hier trotzdem? Weil diese alten Lebenseinstellungen in meinem Alltag wie so ein Wasserball da sind, den ich versuche, unter Wasser zu drücken. Und wenn ich ihn loslasse, kommt er hoch. Dann sind diese alten Lebenseinstellungen wieder da. Der Jesus hat mich mit seinem Blut erkauft. Ich bin sein Kind. Deshalb hat er mir eine Stellung gegeben, deshalb hat er mir Rechte gegeben und diese Rechte, die soll und darf ich in Anspruch nehmen, aber ich merke, wie Dinge da sind, die in meinem Herzen immer wieder hochkommen wollen. Und Paulus spricht diese Dinge sehr konkret an. Er sagt, auch in meinem Herzen ist Unzucht und Unreinheit. Gerade als Mann reizt mich nackte Haut. Und wenn Leute entsprechende Dinge formulieren, dann stehe ich in der Gefahr, dass meine Gedanken auf ganz schiefe Wege kommen. Aber ich muss nicht mehr Ja sagen. Das ist die Botschaft, die Paulus hier gibt. Ich bin mit dem Herrn Jesus gestorben, habe ich gelesen, in Vers 3. Und auch wenn du als Frau Jesus nachfolgst, dann musst du nicht mehr dem Credo folgen, immer kürzer, immer enger, immer durchsichtiger. Dass ich also meinen Körper attraktiv zur Schau stellen muss. Ich darf einen anderen Weg gehen. Ich muss nicht mehr Ja sagen. Versuch mal, einen Toten zur Sünde zu verführen. Paulus spricht es ja hier an in diesem Text. Das wird nicht funktionieren. In Römer 6,6 ist es nochmal deutlicher formuliert. Da heißt es, unser alter Mensch ist mitgekreuzigt, damit der Leib der Sünde abgetan sei. Man könnte auch sagen, er ist unwirksam gemacht. So kann man das abgetan auch übersetzen. So viel ist Gott mein alter Mensch wert. Und dabei bin ich doch immer bemüht, mit meinem alten Menschen irgendwie zu gucken, ich bin würdig, in diesem Christus-Shirt zu stecken. Und Gott sagt, weißt du, wie viel mir dein alter Mensch wert ist? Nichts. Er ist mir so viel wert, dass ich ihn mit Christus an das Kreuz gebracht habe. Und darin habe ich gehandelt, damit du jetzt anders leben kannst. Das ist ein Zusammenhang, wo ich manchmal denke, dass wir als Christen den auch noch nicht wirklich verstanden haben. Und Kolosser 3 ist so ein Text, der das sehr zentral an diesem Punkt hier zusammenfasst. Mein alter Mensch, um ein anderes Beispiel zu bemühen, ist wie ein Löwe im Käfig. Er ist hinter Gitter. Schön, dass er da ist. Also das freut mich, wenn ich im Zoo Löwen hinter Gitter sehe. Dann sind sie, genau wie Paulus das in Römer 6 sagt, unwirksam gemacht. Aber in dem Moment, in dem ich die Tür öffne, kann ich nicht sagen, der Löwe sitzt 20 Jahre hinter Gitter, der ist sozialisiert. Kein Problem, ich biete ihm jetzt mal meinen Haferbrei an. Du wirst dein blaues Wunder erleben. Er hat sich nicht verändert. Und genauso ist es, wenn Christus durch seinen Tod meinen alten Menschen unwirksam gemacht hat. Er kann sich in meinem Leben nicht mehr durchsetzen. Aber wenn ich ihm die Tür öffne, dann ist er voll da. Du wunderst dich, dass Leute 20 Jahre mit Jesus leben und dann machen sie Dinge, wie du sagst, das sieht ja so aus, als ob sie nie was von Jesus gehört hätten, weil der alte Mensch voll da ist. Sie lassen ihn voll leben. Anstatt zu sagen, ich habe die Autorität, die Gott mir gegeben hat, zu sagen, nein, ich will das nicht mehr leben. Ich kann Nein sagen. Ich muss nicht mehr meinen Hassfantasien folgen. Ich kann sagen, danke, Herr Jesus, dass ich mit dir gestorben bin. Das nehme ich jetzt in Anspruch. Und wenn die Habsucht mich bestimmen will, von der Paulus hier redet, dann merke ich in meinem Herzen, ich bin erhaben süchtig. Mein Ziel ist, ich will um jeden Preis haben. Ich fordere viel von anderen, aber ich bin selber nicht bereit zu geben. Ich leihe viel von anderen, aber ich bin nicht bereit, anderen zu leihen. Das, was Gott mir gegeben hat, das, was er mir zur Verfügung gestellt hat. Wer habsüchtig ist, der leiht sein Auto nicht aus, der wird seine Wohnung nicht zur Verfügung stellen und der unterstützt auch nicht mit irgendwelchen technischen Hilfsmitteln. Da ist das Credo haben, haben, haben. Darum dreht sich mein ganzes Leben. Ich könnte ja zu kurz kommen. Und wenn ich merke, diese Dynamik ist in meinem Herzen, dann muss ich gar nicht so erschrocken sein. dass ich sage, Hilfe, ich hätte nicht gedacht, dass das in irgendeiner Weise noch in meinem Herzen sein könnte. Ich glaube, die richtige Reaktion ist, dass ich denke, natürlich können diese Dinge in meinen Kopf kommen. Das ist doch das Holz, aus dem mein Charakter geschnitzt ist. Und ich muss dem Herrn jetzt auch nicht mehr versprechen, ich werde nie wieder habsüchtig sein. Das kannst du eh vergessen. Ich darf zugeben und sagen, ja, das ist Sünde. Stimmt. Aber ich darf auch sagen, danke, Herr Jesus, ich bin mit dir gestorben. Danke, dass ich das nicht mehr leben muss und nicht nur das, dass du mir die Kraft gibst, deine Großzügigkeit zu leben. Gott hat mir eine Stellung gegeben. Er hat mir, um es mit diesem Polizisten zu sagen, eine Uniform gegeben. Er hat mir Rechte gegeben. Und diese Rechte, die darf ich einsetzen. Das ist nicht der Zustand, wo ich jetzt unterwegs bin. Und diese beiden Dinge darf ich nicht verwechseln. Die Stellung, die der Jesus mir gegeben hat, und den Zustand. Die Stellung, das sind Tatsachen, die er geschaffen hat. Und den Zustand, das ist etwas, was ich lebe. Ich werde noch, was ich bin. Ich habe das hier auch schon mal deutlich gemacht. Manchmal ist Wiederholung die Mutter des Studierens. Deswegen baue ich es noch mal kurz ein, dass ich begreife, der Zustand, den der Herr Jesus mir gegeben hat, der sieht so aus. Da ist keine Sünde. Das ist die Grundlage, warum ich einmal vor ihm stehen werde. Aber die Stellung, habe ich Zustand gesagt? Hört ihr mir noch zu? Das ist die Stellung. Und Zustand sieht so aus, dass ich, wenn ich zu Jesus komme, da eine ganze Menge schwarzer Punkte auf meinem Leben sind. Und je länger ich mit Jesus unterwegs bin, desto weniger Punkte sollten auf meinem Leben sichtbar werden. Also dass mehr Weiß, mehr Charakter des Herrn Jesus in meinem Leben sichtbar wird. Aber eins ist auch klar, solange ich auf dieser Erde unterwegs bin, wird dieser Zettel niemals so sein. Er wird immer so sein oder weniger. Das ist mein Zustand. Gut, ihr seid gut. Aber ich darf meine Gewissheit, dass ich bei Jesus bin, niemals hier festmachen. Nie. Ich darf meine Gewissheit, dass ich bei Jesus bin, immer nur an meiner Stellung festmachen, die er mir gegeben hat. Er hat mich reingemacht. Er hat meine Schuld vergeben. Das ist die Grundlage, warum ich vor ihm stehen werde. Und wenn ich diese Dinge verwechsel, werde ich nie Heilsgewissheit haben können. Dann werde ich immer ein heiliger Arbeiter an meinem Heil sein. Dann werde ich immer versuchen, ich will so gut Fußball spielen können wie Ronaldo. Bei dir könnte es vielleicht noch gelingen bei diesem Beispiel, bei mir sicher nicht mehr. Das geht nicht. Der Herr Jesus selber will sein Leben in mir leben. Und das ist eben das Entscheidende. Mein Zustand, also die schwarzen Punkte, das ist ein Prozess. Ich werde bei Gott, was ich schon bin. Der Herr Jesus will seinen Sieg, den er am Kreuz vollbracht hat, in meinem Alltag sichtbar werden lassen. Und deshalb, so sagt Paulus hier, muss ich dem Zorn, der Wut und der Bosheit nicht folgen. Und auch nicht der Lästerung, die Paulus hier eben konkretisiert mit schändlichem Reden und Lüge. Ich glaube, diese Dinge hängen hier mit dran. Als Christ darf es mein Erkennungsmerkmal sein, nicht negativ hintenherum über den anderen zu reden, sondern mit dem anderen zu reden. Das ist dann ein Stück Himmel auf Erden. Erinnere dich daran, du bist freigemacht. Und du hast den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen. Das haben wir schon im Römer 6, Vers 6 gelesen. Er ist gekreuzigt. Und jetzt bist du ein guter Bibelkenner und liest auch verschiedene Übersetzungen. Und dir fällt ein, in Epheser 4, Vers 22 steht nur in der revidierten Elberfelder und in der Schlachter, er ist gekreuzigt, aber in allen anderen Übersetzungen, wie Menge, wie Züricher und so weiter, steht, lege deinen alten Menschen ab. Und man kann das in der Tat so übersetzen. Das ist eine absolut korrekte Übersetzung. Und du sagst, was denn nun? Ist er gekreuzigt oder ist er nicht gekreuzigt? Also von der Gesamtaussage der Schrift ist er gekreuzigt, aber es ist meine Verantwortung, ihn auch wirklich im Tod zu halten. Die Tür des Käfigs zuzuhalten. Nicht aus eigener Kraft, sagen wir mal, sie nicht aufzumachen. Diese Spannung haben wir an mehreren Stellen der Bibel. Zum Beispiel in Galater 5 heißt es, mein Fleisch ist gekreuzigt. Und hier im Kolosser haben wir gelesen, tötet eure Glieder. Im Grunde genommen ist es das, was ich versucht habe, in der Überschrift deutlich zu machen, sei der Sünde gegenüber nicht labil. Handle entschlossen. Sage bewusst Nein zur Sünde. Das kannst du, weil Gott dir eine entsprechende Stellung gegeben hat. Auch wenn es dich etwas kostet, aber du kannst Nein sagen. Nicht, weil du in diesem Shirt steckst, sondern du greifst auf das Leben des Herrn Jesus in dir zurück. Und Paulus geht es nicht nur darum, die alten Sündenklamotten auszuziehen. Er betont außerdem, Gott kleidet dich neu ein. Und weißt du, was toll ist daran? Dass das wirklich buchstäblich so ist. Gott kleidet mich ein. Er gibt mir nicht Stoff und Faden und sagt, jetzt streng dich mal an, nimm mal was Gutes draus. Will mal gucken, wie du das hinbekommst. Er gibt mir das ganze Kleidungsstück und er hält es mir vor die Nase und sagt, hier, zieh's an. Und das wird ab Vers 12 dann deutlich. Genau. Ja, jetzt kommen wir zu dem Vers hier von Frank und Bettina. Bevor Gott mir das erste Kleidungsstück vor die Nase hält, ist es ihm ganz wichtig, mir in Vers 12 zu sagen, und übrigens, vergiss es nicht, ich habe dich ausgewählt. Du gehörst zu mir. Und nicht nur das. Du gehörst zu meinem ausgesonderten Volk. Das heißt, du bist heilig, du bist abgesondert, du bist mein Eigentum. Und, dritte Zusage Gottes, denk immer daran, ich hab dich lieb. Du bist meine ganz, ganz große Liebe. Und deshalb will ich dir als meinem Kind auch diese Kleider schenken, von denen wir hier lesen. Deswegen habe ich eben ab Vers 12 den Text überschrieben mit dem Satz, lebe einen neuen Lebensstil. Das kannst du, weil Gott dir diese Kleider hinhält. Mit dem herzlichen Erbarmen, von dem Paulus hier redet, kommt ein Stück Himmel auf die Erde in meinen Alltag. Wer fällt, den soll man treten. Das ist so ein Credo unserer Zeit und so muss ich nicht leben. Ich habe herzliches Erbarmen als Kleidungsstück. Man könnte das auch übersetzen mit tiefes Mitgefühl. Das kann ich nicht machen, aber ich darf beten. Und ich darf sagen, danke, Herr Jesus, für dieses Kleidungsstück, tiefes Mitgefühl, das ich jetzt anziehen darf. Güte, andere übersetzen Freundlichkeit, das ist so ein weiteres Kleidungsstück aus Gottes Kollektion. Das kann ich üben. Grüße einfach mal die Leute, denen du begegnest. Jedenfalls in Stuttgart wirst du auffallen. Oder lächle sie nur mal an. Damit zeigst du, ich nehme dich wahr. Das ist Erscheinungsform eines neuen Lebensstils. Frag dich mal, wie kann ich dem anderen Gutes tun? Das öffnet dir die Augen, das hilft dir konkret, dieses Kleidungsstück zu leben. Indem du vielleicht in der Straßenbahn jemanden den Platz anbietest oder sagst, darf ich ihnen etwas tragen? Ich glaube, das haben die Kinder letztens bei den Preteens oder so gemacht. Also die Leute waren ganz skeptisch. Darf ich ihnen etwas tragen? Okay, ich weiß auch schon, wohin du das tragen willst oder so. Das ist man gar nicht gewöhnt. Freundlichkeit zu leben, Demut. Das ist auch ein Kleidungsstück, das vom Himmel redet. Demut heißt, ich weiß, wer ich in Gottes Augen bin. Ich kenne meine Stärken. Ich kenne aber auch meine Grenzen. Und ich nehme den Platz ein, den Gott mir gegeben hat, um ihn dort groß zu machen. Das ist Demut. Ich habe begriffen, ich bin nicht mehr Gott in meinem Leben, sondern ein anderer ist der Herr in meinem Leben. Er ist mein König. Und das ist ein ganz neuer Lebensstil. Das gehört zur Kollektion Anti-Egoismus. Ja, also Gott freut es unheimlich, wenn du aus dieser Kollektion Kleidungsstücke von ihm beziehst. Denn die hat er Jesus getragen. Er hat gesagt, ich bin von Herzen demütig. Gott liebt Demut. Das findet er richtig stark, wenn das in meinem Leben sichtbar wird. Mach das doch zu deinem Gebet. Und sag, Herr Jesus, das will ich leben, weil es dir gefällt. Das ist ein sehr spannendes Gebet. Das kann manches in deinem Leben durcheinander bringen. Aber es kann dazu helfen, dass du das mehr und mehr in deinem Alltag lebst. Demut. Und dann geht es um Milde, oder man könnte auch sagen Rücksichtnahme. Das ist ein weiteres Kleidungsstück, das Gott mir vor die Nase hält und von dem er sagt, komm, jetzt zieh das mal an. Auch Rücksichtnahme kommt aus dieser Anti-Ego-Kollektion. Wenn ich Rücksicht nehme, dann habe ich nämlich die Interessen des anderen im Blick. Dann ist es mir wichtig, dass wir einen gemeinsamen Weg finden und dass es nicht nur darum geht, was ich jetzt gut finde. Das ist eine Einstellung, die Gott mir schenken will. Genauso wie Langmut oder man könnte Geduld sagen. Ihr habt die Einladung noch im Kopf, nächsten Sonntag, GBS, da wird es ausführlicher. Langmut ist Geduld im Blick auf Personen. Deswegen definiert Paulus es auch in Vers 13 mit ertragt und vergebt euch gegenseitig. Das gehört dorthin. Das ist ja nicht so einfach, wenn die Leute in meinem Umfeld so komisch sind. Und wenn sie ihre Launen haben. Du, der Jesus hat nie gesagt, dass das einfach ist. Aber er hat gesagt, dass das möglich ist, dass du es leben kannst. Und übrigens, die anderen Leute müssen dich auch aushalten. Das ist etwas, was man so ganz aus den Augen verliert. Ich finde es so stark, dass ich beten darf. Und dass ich sagen darf, Herr Jesus, du siehst mein Herz. Du siehst, dass ich mich über den Max so aufrege, dass wenn ich jetzt wirklich das tue, wonach mir ist, ich schreiend durch die Straßen laufen könnte. Aber danke, dass du mir die Kraft gibst, seine Schwachheiten zu tragen, wie er auch meine Schwachheiten tragen muss. Wenn ich Jesus nicht kenne, dann bin ich mit Menschen, die zu mir nicht passen, schnell fertig. Auf der Arbeit bekämpfe ich sie. In der Freizeit meide ich sie. Und grundsätzlich verachte ich sie. Das ist wirklich ein Stück Himmel auf Erden, wenn ich plötzlich beginne, das Beste für den anderen zu suchen, der doch so anders ist als ich. Wenn ich ihn liebe, so sagt Paulus es hier in Vers 14. Liebe ist nicht nur ein Gefühl. Liebe ist eine Entscheidung. Egal, ob ich was fühle oder nicht. Also nicht nur eine Entscheidung, sie ist auch Gefühl. Aber sie ist nicht nur Gefühl. Und Liebe macht sich auch an konkreten Taten fest. Da, wo ich wirklich das Beste für den anderen suche. Und das Beste ist nicht immer, ich mache das, was der andere will. Manchmal ist es sehr wichtig, ihm auch Grenzen zu setzen oder auf bestimmte Wünsche eben nicht einzugehen. Aber wenn ich den anderen nicht lieben würde, würde ich sagen, das ist mir doch egal, ob der in seiner Beziehung zu Jesus wächst, ob der sozial verträglich ist oder ob sie ihn alle ausgrenzen. Mir doch so egal, soll er doch machen, was er denkt. Wenn ich ihn liebe, dann stecke ich mich in dieses Leben mit hinein. Und dann sage ich, ich möchte dir helfen, dass es dir besser geht. Und das letzte Kleidungsstück von Gottes Kollektion steht dann in Vers 15. Man kann es vielleicht auch verschieden anordnen. Für mich war es jetzt das letzte Kleidungsstück Dankbarkeit. In einer Welt, in der alles selbstverständlich ist. In einer Welt, in der immer nur gefordert wird, da wirst du sehr auffallen, wenn du sagst, danke. Leute drehen sich vielleicht um und sagen, Entschuldigung, habe ich mich verhört? Was haben Sie da gerade gesagt? Habe ich das letzte Woche mal gesagt? Danke zu jemandem? Vielleicht ist es ein Grund, anzufangen zu beten und zu sagen, Herr Jesus, schenk mir mal den Blick dafür, wem kann ich heute Danke sagen? Dass ich ihm zeige, ich freue mich über das, was du gemacht hast. Das motiviert ihn. Und es zeigt ihm auch, ich schätze ihn. So kommt ein Stück Himmel auf die Erde. Das ist auf jeden Fall der Lebensstil des Herrn Jesus, der auffällt. Und in Vers 15 sagt Paulus dann noch, der Friede des Herrn Jesus soll Richter in deinem Herzen sein. Das ist so ein bisschen die Kurve, in die er jetzt hier einbiegt. Wörtlich heißt es, der Friede des Christus soll in deinem Leben entscheiden. Auch das ist neuer Lebensstil. Ich habe eine Entscheidung zu treffen und ich frage mich, habe ich Frieden über dieser Entscheidung? Das ist aber nicht die einzige Frage. Das ist ein ganz wichtiges Kennzeichen. Paulus nennt hier noch ein paar mehr Kennzeichen. Er sagt, im Grunde genommen, achte auf drei Dinge. Also einmal, das haben wir gehabt, dass Gott dir seinen Frieden gibt. Dann, dass du praktisch im Leib des Herrn Jesus lebst. Also, dass du in seiner Gemeinde unterwegs bist. Du hast jede Menge Mitchristen, die mitbeten können, die geistlich ticken und die dir auch einen Rat geben können. Das ist doch super. Das würde dich ziemlich viel Geld kosten, wenn du nicht in einer Gemeinde wärst. Und du müsstest irgendwelche Coach einbestellen. Und ob die noch geistlich ticken, das ist noch die zweite Frage. So hast du Geschwister, die dir helfen können in deiner Entscheidung. Wie dumm, wenn ich sie nicht frage, sondern sage, hey, ich mache das mit mir selber aus. Und das Dritte, was Paulus hier nennt, ist das Wort des Christus. Denn das, was ich lebe, das muss mit der Bibel übereinstimmen. Es kann nicht sein, dass ich sage, naja, ich ziehe mal mit meinem Partner vor der Hochzeit zusammen und die Bibel sagt, halt, stopp, das geht gar nicht. Und du sagst, aber ich habe Frieden darüber. Das mag ja sein, dass du irgendwelchen Frieden in deinem Herzen hast, aber der hat mit dem Wort Gottes gar nichts zu tun. Also das gehört logischerweise dazu. Und wenn das Wort des Christus in mir wohnt, dann wird dieser neue Lebensstil, von dem Paulus hier redet, immer mehr der Lebensstil in meinem Leben sein. Denn wenn das Wort des Christus in mir wohnt, werde ich den Herrn Jesus dadurch immer besser kennenlernen und ich werde immer mehr begreifen, wie er denkt, fühlt und handelt. Ja, und dann kommen die Verse für mich hier. Ich werde Gott singend dafür danken. Die Freude über meinem Gott, die will auch raus. Und davon spricht Paulus. Sehr schön, dass er sagt, ich kann auch in meinem Herzen singen. Aber ich will Gott loben. Ich will ihn ehren mit meinen Liedern. Das zeigt eine Lebenshaltung. Es ist mir wichtig, ihn im Mittelpunkt meines Lebens zu haben und zu seiner Ehre zu leben. Auch mit meinen Taten. Paulus redet hier vom Wort und Werk. Alles will ich in seinem Namen tun, weil mein ganzes Leben ein Dank sein soll für Golgatha. Also es ging heute Morgen darum, dass Gott mich gebrauchen will, um ein Stück Himmel auf Erden zu bringen. Das ist so dein Programm nächste Woche. Ja? Ist Gott mit dir da unterwegs? Du sollst eine Enklave Gottes in einer gottlosen Welt sein. Da, wo du stehst, an der Arbeit, zu Hause, in der Nachbarschaft, wo immer. Und das kann ich, weil der Blick auf das Ziel der Ewigkeit mich motiviert. Das ist der Blick, den ich behalten will. Deswegen habe ich gesagt, blicke beständig auf das Ziel. Und weil Gott Tatsachen geschaffen hat, weil er meinen alten Menschen gekreuzigt hat, muss ich der Sünde gegenüber auch nicht labil sein. Ich kann Nein sagen. Und schließlich, weil Gott mir seine neue Kollektion anbietet, darf ich sie anziehen und so einen neuen Lebensstil leben. Amen.